Es freut mich, dass wir unser Studium im Galaterbrief fortsetzen können. Und ich lese noch einmal die Verse, die wir hatten während des letzten Studiums. Das ist Galater 2, ab Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Sollten wir aber, die da suchen, durch Christus gerecht zu werden, auch selbst Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sündendiener. Das sei ferne. Wenn ich aber das, das ich zerbrochen habe, wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Ich bin aber durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, welchen Christus Jesus vor die Augen gemalt war, als wäre er unter euch gekreuzigt? Und ich überspringe einige Texte, weil wir wollen den Gedanken in einer anderen Stunde betrachten und gehe weiter ab Vers 6 in Kapitel 3. Gleich wie Abraham hat Gott geglaubt und es ist ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in all dem, das geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird, vor Gott ist offenbar. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er war ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christus Jesus und wir also den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Das ist eine Passage, die wir auseinanderpflücken müssen, die wir verstehen müssen, was damit gemeint ist. Weil sie bringt Tausende und viele Menschen durcheinander. Und sie hat die Galater damals durcheinander gebracht, weil sie nicht wussten, obwohl sie das Evangelium von Paulus verkündigt haben, kamen diese fremden Lehren und sie versuchten wieder das aufzubauen, was abgerissen ist. Wenn wir das Zeremonialgesetz wieder aufbauen, das heißt, unsere Erlösung in Christus hat noch nicht stattgefunden. Wir warten dann immer noch auf einen Messias. Das ist die Brisanz dieses ganzen Galaterbriefes. Aber in dieser Brisanz kommt und erklärt uns Gott durch den Paulus die Essenz dessen, das wir verstehen müssen. Aber wie sollen wir es verstehen? Und ich möchte nochmal wiederholen, wir brauchen ein objektives, durch menschliches Denken unveränderbares Fundament, um das hier zu verstehen. Wir brauchen zu kennen, wie der Mensch funktioniert. Sonst wissen wir nicht, warum des Glaubens und nicht des Gesetzes. Wir müssen wissen, welches ist die Rolle des Gesetzes. Sonst wissen wir nicht und denken, Gott hat das Gesetz gekreuzigt. Und wenn wir nicht erkennen, dass alles aus Liebe geschehen muss, weil das ist die Kraft des ganzen Universums, weil das ist Gott, der durch die Liebe alles am Leben erhält und wirkt, dann können wir das nicht verstehen. Und ich möchte ein wenig eine Erklärung geben, weil das klingt vielleicht, und es klingt für manche Zuschauer oder Hörer, als ob wir etwas oder als ob ich mich über die Bibel setzen würde mit meinem Verstand oder den Verstand höher setzen würde als die Bibel. So lasst uns das an der Funktion, an der Struktur des Menschen erkennen, weil daran können wir es genauestens sehen, wie es ist. Die Interpretation einer jeden Information ist eine Grundfunktion des Geistes. Das bedeutet, der Geist ist eine Waage. Er muss jede Information, die auf ihn zukommt, die kommt in die eine Schale, die kommt in die Eingangsschale. Die muss er mit der anderen Schale, wo die Wahrheit ist, abwägen. Er kann nur die Information aufnehmen, die der Wahrheit entspricht. So hat ihn Gott gebaut und niemand kann das ändern. Er muss also die Information, die auf ihn zukommt, bewerten nach der Wahrheit. Er braucht also ein Gegengewicht, um jegliches, was er tut, zu bewerten. Das Gegengewicht muss aber absolut sein, durch sein eigenes Denken nicht veränderbar. Das heißt, er muss Vertrauen ausüben über den Informanten, über woher die Information kommt. Lass uns das am Beispiel von Adam und Eva schauen, dass die Interpretation Vertrauen erfordert. Aber Vertrauen ist nur möglich in die Wahrheit. Deshalb haben wir hier Gott, der Adam und Eva sagt, nicht essen, das ist die Wahrheit. Und jetzt kommt die Schlange oder Eva zum Adam und sagt, Essen ist die Wahrheit. Jetzt muss der Geist sagen, wer hat Recht. Der Geist muss jetzt entscheiden, wer ist vertrauenswürdig. Wer sagt die Wahrheit? Und es ist völlig absurd, dass Adam und Eva glauben, dass ein Geschöpf vertrauenswürdiger ist wie der Schöpfer. Aber der Schöpfer kann kein Vertrauen ausüben anstelle des Geschöpfs. Der Geist muss abwägen, in wen er vertraut. Warum Adam und Eva dem Schöpfer nicht vertrauen, ist nicht erklärbar. Aber sie tun's. Es ist genauso unerklärbar wie Luzifer und die gefallenen Engel im Himmel, als sie alles sehen, dass was sie tun falsch ist, dennoch dieser Idee weiterverfolgen. Es ist irrational, unerklärlich, vielleicht eines Tages, wir wissen es nicht. Wenn wir vor Gott stehen, mögen wir das begreifen. Auf jeden Fall. Die Funktion ist die Wahrheit. Ich muss ein Mittel haben, nachdem ich die Information, essen oder nicht essen, bewerte. Und das ist die Person meines Vertrauens. Entscheiden muss immer ich. Das kann Gott nie tun. Deshalb entscheidet jeder Geist, je nachdem, wem er vertraut. Es sind gegenseitige Informationen. Er braucht aber zu sagen, Gott ist kein Lügner. Gott sagt die Wahrheit. Deshalb glaube ich Gott. oder die Schlange oder die Eva sagt die Wahrheit. Deshalb glaube ich, ich muss eine Begründung dafür haben. Und am Anfang, als es noch keine Sünde gab, als der Irrtum im Universum noch nicht da war, dann war das Vertrauen in Gott und dass er die Wahrheit sagt, nie eine Frage. Wahrheit und Lüge waren nie ein Problem, solange es die Lüge nicht gab. Erst als die Lüge gab, als die Lüge kam, musste Gott dem Menschen etwas geben, das er auslotst. Ich sage ihm ein Gewicht, mit dem er auslotst, ist diese Information jetzt vertrauenswürdig oder nicht? Kommt sie von Gott oder kommt sie nicht von Gott? So, die Interpretation des Geistes ist, wem ich vertraue. Auf wen setze ich mein Vertrauen? Wir haben 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen und fühlen. Die alle kommen auf die Waagschale des Geistes. Und der Geist muss alle Informationen, egal auf welchem Wege sie zum Geist kommen, in sein Herz. Er muss sie mit der Wahrheit. Er braucht ein Gegengewicht. Er braucht etwas, das er nicht durch seine eigene Interpretation verändern kann. Interpretieren muss er immer. Aber er braucht etwas, auf das er sich verlässt, außerhalb von sich, damit er sicher ist von dem, was er wahrnimmt und wie er es urteilt. Hat er nur sich selbst, das ist seinen Verstand, als Maßeinheit, was ja nicht geht, er muss immer irgendwo vertrauen, dann ist er natürlich verloren. Und ich möchte das deutlich machen. Es gibt nur ein einziges Gewicht, was wir setzen müssen als Interpretation, was durch unsere Augen, durch unsere Ohren, was auch immer an uns herantritt. Und das ist das Wort Gottes. Das ist das Gewicht, das Kilogrammgewicht oder das, was auch immer wir es sehen, aber das ist das Gewicht, nur das Wort Gottes. Und durch die Sünde brauchen wir auch einen Vermittler, dass wir es überhaupt verstehen, und das ist der Heilige Geist. Sonst kommen wir auch ans Wort Gottes nicht dran. Es kann hier geschrieben stehen, die Leute können das Ding hier durchlesen, wie viel sie wollen, und sie kommen nicht ans Ziel. Ohne die Vermittlung des Geistes Gottes ist auch das Verständnis des Ganzen nicht möglich, weil unser Geist durch die sündige Natur so zerbrochen, so unfähig ist, dass der Geist Gottes es uns klar machen muss. Die Frage ist jetzt nur, was ist das Wort Gottes? Weil das Wort Gottes ist die einzige Grundlage des Geistes. Es muss und ist und kommt von außen. Es ist das Fundament, das objektiv ist. Aber schauen wir es doch mal an. Ich habe hier Gott immer so dargestellt. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich diese Skizze habe von Gott, die in ihren paar Worten bereits so viel Information gibt über Gott, die mich selbst erstaunen. So das Wort Gottes. Hier ist das Grundgesetz aller Wesen, das Grundgesetz des ganzen Universums, das an der Basis von allem steht. Es ist Gottes Ebenbild. Gott wirkt durch dieses Grundgesetz, haben wir gesehen, in allen Wesen, die er geschaffen hat. Er ist die Kraft des Lebens für alles, was er gemacht hat. Und so macht Gott durch sein Wort unsere Erde. Die Erde und die Natur, die wir um uns haben, ist ein Ausdruck seines Wortes. Es ist die Struktur. Es ist das Wort, das man sieht, das man fühlen kann. Es ist das Wort, die Struktur, die man nachvollziehen kann, Dazu braucht man keinen Glauben. Und dann haben wir die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Es ist aber von Menschen geschrieben, inspiriert von Gottes Geist. So, hier haben wir das, man könnte sagen, Materie gewordene Wort Gottes. Hier haben wir das, was er niederschreiben lässt durch seine Boten, die inspiriert sind vom Geiste. In der Bibel haben wir nur die 10 Gebote geschrieben mit seinem Finger, aber auch die sind geschrieben und sie sind letztendlich das Wort Gottes, das er selbst geschrieben hat. Und darauf bezieht sich Jesus, wenn er sagt, es steht geschrieben. Weil das Grundgesetz, was Gott geschrieben hat in die Bibel, ist die Quintessenz. Durch das muss das die ganze Bibel verstanden werden. Wird die Bibel nicht dadurch verstanden, dann ist sie nicht verstanden. Dann ist sie so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen Jesus sagt, ihr suchet in der Schrift und meint, ihr habt das ewige Leben darin. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Es gibt noch eine Offenbarung des Wortes Gottes. Und auch die müssen wir in Betracht nehmen. Christus ist das menschgewordene Wort Gottes. Warum haben die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Elite des geistigen Volkes unter den Juden Christus nicht als das menschgewordene Wort Gottes erkannt, weil sie das hier nicht verstanden haben, obwohl sie wussten ganz genau prophetisch, wo Jesus geboren wird und was und wie. Sie konnten wissen, dass aus Nazareth kommt kein Prophet. Erstaunlich, dass man das Wort studieren kann in einer Art und Weise, wie es kein Leben bringt. Und warum bringt es kein Leben? Weil der Verstand allein es ist, der es interpretiert. Wisst ihr, bei Christus müssen wir zwar seinen Charakter durch unseren Geist wahrnehmen und bewerten. Aber er ist lebendig geworden. Johannes schreibt, das, was wir gesehen, das, was wir angetastet haben, das lebendige Wort Gottes, von dem schreiben wir euch. Nicht von klugen Fabeln gefolgt. So, sie haben geschrieben von dem, was da nicht veränderbar ist, was sichtbar ist. Das war Christus. Christus, der Charakter Christi, ist eins mit seiner Schrift. Aber wieso haben die, die die Schrift gelesen haben, seinen Charakter nicht gesehen? Weil sie den Menschen nicht gekannt haben. Obwohl Gott es ihnen ja auch in diesem Wort die Struktur des Menschen erklärt. Sie haben die Natur nicht gesehen. Sie haben die Natur nicht genommen als Ausdruck des Wortes Gottes. Das, was unveränderlich ist, das, worauf man seinen Geist stützen kann, ohne dass man es verändern kann. Ich möchte ein Bild geben, um dieses Kapitel abzuschließen, weil es ist mir aber sehr wichtig. Unser Verstand ist im Geist das, was die Füße im Körper sind. So, der Körper kann sich nur mit Füßen bewegen. Wir können gehen auf den Füßen. Sicherlich können manche auf Händen, aber wir wollen das Bild nehmen, das im Normalfall ist, geht jeder auf seinen Füßen. All das, was die Füße durch ihr Gehen verändern, ist kein sicherer Boden. Die Füße können auf Wasser nicht gehen, nicht auf Treibsand, nicht auf Und wenn sie in Morast oder im Sand versuchen zu gehen, dann sinken sie ein. Sie sind nicht fest. Das ist das, was ich mit meinem Verstand verändern kann. Und Worte sind mit meinem Verstand veränderbar. Sie haben sich über die Zeit gewechselt. Worte, ich nenne sie so, sind wie LKWs, die ein Transportmittel sind. Aber vor 100 Jahren haben dieses eine Wort Holz transportiert und heute transportiert es Metall. Und ich nehme dasselbe Wort dafür. Meine ich Metall oder Holz? Versteht ihr denn das Problem des Wortes? Gott wusste das, deshalb hat er das ganze Schrift in Bildern geschrieben, die sich nicht verändern, weil Worte sind interpretierbar. Und wir werden es gleich sehen, was bedeutet frei vom Gesetz, was bedeutet verflucht vom Gesetz. Weil wenn wir das nicht verstehen, wenn wir die Dinge nicht definieren, dann wird unser Geist nie ein Fundament haben. Aber dieses Fundament darf er durch seinen Verstand nicht ändern können. Nur dann ist meine Füße sind fest und können laufen, wenn der Boden unter ihnen sich nicht bewegt. Wenn er fest ist, dann kann es gehen. Er kann es nicht verändern. Meine Füße können den Zement, die Erde, auf der ich laufe, nicht verändern, wenn sie fest ist. Also kann auch mein Verstand, wenn er aktiv wird, kann er nicht sich auf etwas verlassen, das er selber rumdrehen kann, wie er will. Ich selbst bin ein Mensch des Zweifels. Ich brauche für meinen Geist etwas, wo mein Geist sieht und sagt, das kann ich nicht ändern, egal wie ich es drehe, egal wie ich es versuche zu interpretieren, es ist und bleibt so. Und so hat mich Gott überzeugt, am Körper, an dem Ausdruck seines Wortes, die Erde wurde durch sein Wort gemacht. Und wir sind, der Leib ist nichts als Erde. Lebendig gemachte Erde durch den Geist, den uns Gott eingeblasen hat. So, und dieser Leib ist so gebaut, so gemacht, dass man an ihm erkennen kann, ob man innerhalb des Lebens oder außerhalb des Lebens ist. Ob das, was der Geist denkt, richtig ist oder falsch. Am Körper habe ich gesehen, dass das, was jeder glaubt, richtig ist, dass wir geliebt werden müssen, falsch ist. Am Körper habe ich gesehen. Ich bin ja froh, ich habe es dann auch in der Bibel gesehen und kann es am Leben Jesu völlig nachvollziehen. Warum er nie krank wurde. Warum sein Körper ohne Fehl blieb, von seinem Geist aus gesehen. Er wurde zwar geschlagen und gemartert, aber das ist ja nicht das Problem. Unsere Krankheiten sind nicht, weil uns die Menschen schlagen, sondern weil wir uns selbst zerstören, weil wir uns selbst schlagen. Ich hätte heute in meiner Praxis mit der Bibel allein keine Chance, irgendeinen Menschen zu bekehren. Nie. Ich könnte heute nicht auf die Straße gehen und sagen, kommt Leute, ich will euch die Bibel erklären. Ich könnte an sie nie rankommen. Deshalb muss ich, auch wenn es für manche schwer verständlich sein wird und sie provozieren wird, und sogar sagen, das Sola Scriptura-Prinzip ist gebrochen. Ja, es gibt. Der Luther hat das Sola Scriptura nur in Bezug auf die Tradition gemeint. Aber nicht, dass wir ausschließen sollen die Natur und ausschließen sollen das tatsächliche Leben und den Charakter Christi. Die zwei sind nicht interpretierbar. Das hier ist interpretierbar. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich drei Mittel habe. Nicht nur eins. Die Reformation, die wir heute brauchen, ist ein Gesamtbild. Weil ich muss doch verstehen, Kann man eines dem anderen vorziehen von diesen drei? Kann ich sagen, nein, ich nehme nur Christus, ich ignoriere das Wort und ich ignoriere die Natur und wie sie Gott geschaffen hat. Oder der andere kommt und sagt, ich nehme nur die Bibel, für mich zählt nur die Bibel. Und alles andere, er nimmt die Worte, aber wenn er nur die Worte nimmt und die Bibel nimmt, dann verlässt er sich auf seinen Verstand, weil nur sein Verstand kann sie interpretieren. Dann hat er kein Gewicht, dass er daneben setzt und sagt, aha, das kann ich nicht interpretieren. Das kann ich nicht durch meinen Verstand ändern. Ist eines von den dreien mehr vertrauenswürdig als das andere? Kann ich sagen, dass der Ausdruck des Wortes Gottes, dass der Leib weniger ein Ausdruck des Wortes Gottes ist wie die Bibel oder wie das Leben Jesu? Kann ich sie miteinander, kann ich ihnen eine Hierarchie geben? Oder sind sie alle gleich? Gibt es eine Konkurrenz zwischen ihnen oder einen Widerspruch? Nein. Deshalb hat Gott eine, sich nicht widersprechende Einheit uns gegeben. Das objektive, feste Fundament ist das Wort Gottes. Das im Körper offenbarte Wort Gottes, das in der Erde offenbarte Wort Gottes, das Grundgesetz, was alles steuert, die offenbarte Schrift, geschrieben durch Menschen, interpretationsnotwendig, kann durch meinen Geist verändert werden, wenn ich nicht das Leben Jesu habe und die Naturgesetze oder die Natur, wie sie gebaut ist, den Körper. Bin so dankbar, ich leite alle Menschen zur Bibel. Alle meine Patienten müssen letztendlich zur Bibel kommen, weil die Bibel beschreibt das, was in der Natur nicht zu sehen ist. Die Bibel gibt das her, gibt den Plan der Erlösung her, den wir in der Natur nicht sehen. Aber damit ich den Menschen dazu bringe, dass er überhaupt die Bibel liest, dass er überhaupt kommt und das geschriebene Wort Gottes annimmt, muss er doch sehen, dass an seinem Leib etwas nicht stimmt. Muss er doch sehen, dass er irgendwo verloren ist in dieser Welt, in seinem Irrtum. So, wir haben diese drei oder vier, ich möchte das Gesetz dazu nehmen. Wir haben vier klare, unveränderbare Dinge. Da ist eins nur, was uns die Subjektivität erklärt, was uns Gott geschrieben hat, weil er konnte es nicht anders tun. Wobei die Erlösung in Christus wird uns ja offenbart im Leben. Dennoch könnten wir auch das Leben Jesu, weil wir es ja nicht haben, nicht wirklich verstehen, hätten wir die Bibel nicht. So, ich möchte deutlich machen, die Bibel ist für mich die Grundlage meines Denkens. Aber ich muss sie nicht nur durch meinen Verstand interpretieren. Ich muss meinem Verstand ein Gegengewicht geben, um zu verstehen, lese ich richtig oder lese ich falsch. Jeder in der Bibelauslegung hat eine Methode der Interpretation. Jeder, weil der Geist interpretieren muss. Aber nur der versteht sie richtig, der in seiner Methode das, was offensichtlich nicht interpretierbar, dazu nimmt und sagt, das eine kann ich sein, also muss ich das nach dem einen interpretieren. Das ist die einzige wahre Möglichkeit, das Wort Gottes nicht auseinanderzuzerren, das Werk Gottes nicht zu missdeuten. Aber lasst uns das klar wissen. Wir brauchen mehr als die Bibel, um die Dinge zu verstehen. Und es geht nicht nur um Erlösung. Gott hat sein Volk gerufen. Er hat damals den Paulus gerufen und den Mann schlau gemacht und ihn gelehrt 3 Jahre in der Wüste. Nicht, damit er ihn erlöst. sondern damit er ein Verkündiger ist einer Wahrheit, die der Mensch da draußen braucht. Er hätte doch nur sagen können, verbreitet die Bibel. Steht doch alles drin. Dann müssten wir doch nicht mehr verkündigen. Wir gehen und verkaufen nur Bibeln. Wir gehen und geben die Bibeln den ganzen Menschen oder irgendetwas und sagen, lies es und dann bist du fertig. Warum hat er den Paulus ausgebildet? Warum las der Äthiopier in der Schrift in Jesaja und verstand es nicht und brauchte den Philippus, der es ihm erklärt? Das heißt, wir müssen doch verstehen, wir brauchen, um den Weg richtig zu gehen, alle Offenbarungen des Wortes Gottes, damit wir den Menschen belehren. Ich bin so dankbar. Ich habe das Gesetz, ich habe die Natur, den menschlichen Leib, den jeder sehen kann. Ich habe die Bibel und ich habe das Leben Jesu. Ich habe vier Grundlagen, die alle Wort Gottes sind. Ausdruck seines Wesens. Und nur eins davon muss ich gucken, dass ich mir es nicht falsch verstehe. Alle anderen sind nicht interpretierbar. Und jetzt gehen wir zur Lektion. Wir kommen und haben die Begriffe in unserer Lektion über Gesetz, Fluch des Gesetzes, frei vom Gesetz, Schuldner des Gesetzes, steht hier, verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in all dem, das geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Das Gesetz kann sich nie verändern. Es ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Dadurch haben wir gesehen, wirkt Gott in allen seinen Wesen. Aber es ist nicht das Gesetz, das wirkt, sondern die Kraft Gottes, die da wirkt. So hier schafft Gott Adam. Er ist natürlich unter das Gesetz oder nicht unter das Gesetz, er ist, deshalb muss ich jetzt aufpassen mit den Worten, er ist ins Gesetz hineingeschafft. Er muss, damit er lebt, Gott vertrauen. Hat keine Wahl. Er muss sich von Gott ernähren. Und er lebt. Solange er Gott vertraut und von Gott nimmt, ist er lebendig. Sein Leben ist nie in Gefahr. Somit ist er frei vom Gesetz. Er steht in Einklang mit Gesetz, dem Gesetz. Er ist kein Schuldner des Gesetzes. Und ich möchte das erklären. Adam ist frei vom Gesetz, weil er im Einklang mit dem Gesetz ist. Adam nimmt nur von Gott. Er kann, das Gesetz sagt, nimm von Gott allein und orientiere dich allein nach Gott. Adam vertraut nur Gott alleine, bis er der Eva vertraut. Adam schuldet dem Gesetz gegenüber nichts, weil er es erfüllt. Das Gesetz fordert von jedem Menschen, dass er aus Liebe handelt, dass er die Motivation der Liebe hat. Adam tut alles aus der Motivation der Liebe heraus, welche das Gesetz fordert. Adam ist am Leben, weil er das Gesetz hält, weil er im Gesetz ist. Freiheit vom Gesetz bedeutet, das Gesetz verurteilt mich nicht, ich schulde dem Gesetz gegenüber nicht. Ich erfülle es. Das bedeutet Freiheit vom Gesetz. Also sagt, ich bin dem Gesetz, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gegenüber gestorben. Wir werden das noch ein bisschen sehen. So, was bedeutet gefangen unter dem Gesetz? Das ist das Misstrauen, in das Adam kommt. Misstrauen heißt nicht mehr von Gott nehmen. Damit bricht er das Grundgesetz. Er trennt sich von der Quelle des Lebens. Dadurch bekommt er die sündige Natur und er wäre auch gestorben. Wäre nicht der Erlösungsplan, wäre Christus nicht zwischen ihn und Gott getreten. Der Mensch ist also jetzt verändert durch die sündige Natur. Er ist nicht mehr lebensfähig. Das sagte Paulus hier in diesem Vers. Verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in alledem, das geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er tue. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Adam kann das Gesetz nicht mehr tun. Leben gibt es nur im Gesetz. Außerhalb des Gesetzes gibt es nur den Tod. Deshalb ist die Bibel klar. Deshalb sagt er, ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gegenüber. Und wir werden ja schauen, was ist durchs Gesetz? Dem Gesetz gegenüber gestorben. Ich muss ja gegenüber dem Gesetz rechtfertigt werden. Ich muss frei werden von dem unter dem Gesetz sein. Nicht das Gesetz. Am Gesetz ändert sich nie was. Gesetz kann sich nicht ändern. Es ist ja Gott, das Ausdruck seines Gewesens und Charakters. So, Adam ist nicht mehr lebensfähig, weil das Gesetz nicht mehr haltbar, weil er nicht mehr von Gott nehmen kann. Gott ist nicht mehr seine Orientierung. Er kann Gott nie mehr vertrauen, weil er denkt ja jetzt, ich bin selber Gott. Er ist ein Schuldner geworden dem Gesetz gegenüber. Nichts kann mehr gehen. Das Gesetz fordert von ihm, Liebe auszuüben. Er kann es nicht mehr. Und das ist so fantastisch zu sehen am Patienten mit seiner Krankheit. Die Krankheit beweist, dass der Mensch ein Gefangener ist und verflucht, weil er das Gesetz nicht halten kann. Der Tod ist der Sündesold. Ich hoffe, dass wir das so deutlich, wie es nur geht, verstehen. Das Gesetz ist es, das nicht mehr haltbar ist. Dann bin ich gefangen, nicht das Gesetz. Nur ich bin gefangen. Wir werden ja sehen, das Gesetz kann ich lebendig und nicht töten. Wir werden sehen, was ist die Funktion des Gesetzes überhaupt. Aber ich muss wissen, Leben geht nur innerhalb des Gesetzes. Wenn man kein Schuldner des Gesetzes ist, ist man frei. Ist man ein Schuldner des Gesetzes, ist man unfähig zu leben. Man ist verflucht. Jeder, der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Das ist ein nicht veränderbarer Satz, das ist die Wahrheit. Aber wir können das nicht mehr tun. Und in der Krankheit, in der Gefangenschaft des Geistes, zeige ich meinen Patienten, dass sie einen Erlöser brauchen. Jetzt kommen wir zum Erlösungsplan. Welches Problem muss Gott lösen, um den Menschen zu retten aus dieser verfluchten Situation, aus dieser nicht möglich lebendig zu bleibenden Situation, wo Krankheit und Elend und Tod ist? Was muss Gott tun? Das Erste muss Gott tun, er muss den Vertrauensbruch. Adam begeht einen Vertrauensbruch. Er hatte keinen Grund, Gott nicht zu vertrauen. Adam begeht den Vertrauensbruch. Das ist die Sünde. Das ist die Sünde Adams und der Nachfolgen, die befreit worden sind und wieder dasselbe tun. Der Vertrauensbruch, die Sünde Adams und seine Nachkommen muss gesühnt, und auch das muss interpretiert und klar gemacht werden, und, was vor allen Dingen ganz wichtig ist, unmöglich gemacht werden, und nicht nur für den Menschen, sondern für das ganze Universum. Weil das ganze Universum hat es ja mitgekriegt. Das Fragezeichen im Wesen Gottes steht vor dem ganzen Universum. Und Gott muss die Möglichkeit des Vertrauensbruches im Universum für immer eliminieren. Nur so ist es sicher. Nur so kann jeder frei machen, was er will. Wenn das Vertrauen zu Gott besteht, wenn das Vertrauen, der Glaube nicht mehr da ist, ja, dann kann Gott mit seinen Wesen nicht kommunizieren. Sie sind ja so gemacht, dass sie von ihm nehmen, nicht er von ihnen. Und nicht er sie füttert. Hat das Gesetz gemacht, nimm du und gib weiter. Das ist deine Aktion, nicht meine. So, Gott muss, um den Menschen zu erlösen, aber auch um die Frage des Universums, des Vertrauensbruches für immer unmöglich zu machen, muss er etwas tun. Und das ist die Ursache. Wir wissen ja, Ursache und Wirkung. Gott muss in der Erlösung des Menschen und des Universums, im Erlösungsplan, muss er die Ursache des Ganzen entfernen. Und die Ursache ist der Vertrauensbruch. Und Vertrauen muss so stabilisiert werden, dass niemand Gottes Wesen mehr in Frage stellen kann. Niemand von den Geistern, die Gott gemacht hat, je einen Zweifel haben, dass Gott Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, all das ist, wozu jeder Geist gemacht worden ist, dass es braucht. Wir brauchen Gottes Freiheit, wir brauchen Gottes Liebe, wir brauchen Gottes Gerechtigkeit, weil wir haben ja nichts von uns da. Ein Geschöpf hat nichts Eigenes. Und wenn wir das alles sehen, dass Gott die einzige Quelle ist, und wenn alle Geister mit ihrem Verstand verstanden haben, dass Vertrauen zu Gott absolut ist, dann wird es nie mehr noch nur die Möglichkeit geben, Gott zu misstrauen. So, das ist das Problem, das Gott lösen muss durch den Erlösungsplan. Aber das Hineinkommen der Sünde, die Ursache, hat Wirkungen, Folgen am Menschen gemacht. Denn der Mensch ist eine Seele, die besteht aus dem Geist. Durch das Vertrauensbruch wurde der Mensch in seinem Geist verändert. Die sündige Natur nahm die Stelle ein. Wir haben es ja gesehen in den anderen Stunden. Und dadurch wird auch die Fähigkeit des Geistes zerbrochen. Das heißt, er ist nicht mehr das fähig zu tun, wie ihn Gott gemacht hat. Er geht kaputt unter der Natur, unter dieser Art des Denkens des Geistes. Er hat Fehlfunktionen. Die sind geistiger Natur, nicht körperlicher. Es sind nicht, dass wir denken, es sind die mentalen Krankheiten. Nein, nein. Es sind nur die Fähigkeiten, die mentalen Fähigkeiten, die Gott den Geist einmal ausgestattet hat zu sein. Und heute ist das nicht mehr so, weil er degeneriert ist. Er funktioniert nicht mehr so wie einstmal. Das sind die Folgen. Aber wir haben auch einen Körper. Und der Körper ist nicht mehr mit den normalen Funktionen. Er ist degeneriert. Er hat Fehlfunktionen. Und der Körper wird krank. Das ist alles die Folge der Ursache des Vertrauensbruches. Und als Gesamtes ist der Mensch durch die Sünde sterblich geworden. Er muss sterben. Hat keine Wahl. Die Sterblichkeit ist die Folge des Vertrauensbruches. So, das ist das Gesamtbild der Folgen am Menschen. Weil der Mensch oder die ganze Natur dieser Erde abhängig gemacht worden ist vom Menschen, ist selbstverständlich auch all das, was wir in der Natur sehen, eine Folge der Vertrauensbruches des Menschen. So, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich hier noch eine Kolumne anbauen und sagen, alles, was wir auf dieser Erde sehen, an Zerstörung, an Sterben, an Not, kommt alles durch den Vertrauensbruch des Adams und seiner Nachkommen Gott gegenüber. Das sind alles Folgen. Und der Erlösungsplan muss auch diese verändern. Beides muss abgetötet und neu geschaffen werden. Auch die Erde muss durchs Feuer am Ende verbrannt und neu gemacht werden. Aber das ist die Materie. Jesus Christus macht alles. Sie muss auch gereinigt werden. Aber wir wollen uns ja mit dem befassen, was zunächst am Kreuz geschehen muss. Welches Problem muss Gott lösen am Kreuz? Er muss die Ursache und die Wirkung im Menschen und überall verändern. Und er weiß, er kann nicht nur die Ursache wegnehmen, weil die Wirkung ist ja dann immer noch da. Auch die Wirkung muss getötet, weil sie ja nicht mehr lebensfähig ist, neu geschaffen wird. Ich denke, das ist ein komplettes Bild. Jetzt stellt sich aber eine Frage. Ich habe hier nur die Überschrift geändert. Was muss bei lebendiger Seele geschehen und was geschieht durch den Tod? Das heißt, was muss Gott immer Lösungsplan tun, während die Seele noch lebt? Oder was muss erreicht werden bei lebendiger Seele? Und was muss erreicht werden durch den Tod? Weil wir gehen ja nicht so vor, dass wir sehen, dass Gott am Kreuz oder im Erlösungsplan die Ursache und die Wirkung erledigen muss. Beides muss geschehen. Ich muss die Ursache der Krankheit wegnehmen und die Heilung des Körpers erwirken. Es reicht nicht, dass ich die Ursache wegnehme, weil die Wirkung ist ja schon vorhanden. Wir sind alle degeneriert. Wir sind alle nicht mehr, wie wir sein sollen. So Gott muss die Erde, die kaputt gemacht ist, muss er neu schaffen. Aber dafür muss er zuerst die Ursache wegnehmen und den Menschen neu machen, der ja der König dieser Erde ist, der verantwortlich ist. Und am Schluss kann er dann in seinem Werk der Erlösung auch das Umfeld wieder neu machen. Aber was muss bei lebendiger Seele geschehen? Und was kann nur durch das Verbrennen, durch den Tod, durch die Abtötung geschehen? So, was bei lebendiger Seele geschehen muss, ist die Entfernung der Ursache. Der Vertrauensbruch und die sündige Natur, welche, das ist wichtig zu verstehen, ja, das Vertrauen nicht mehr zulässt. So kommt die sündige Natur nicht weg, kann ich ja nicht mehr vertrauen. So, das muss im lebendigen Leben passieren. Und das passiert durch den Glauben, wie wir das noch deutlicher sehen werden. Wie können die Folgen, die Wirkungen nur erledigt werden? Nur durch den Tod kann das geschehen. Die Seele, die sündigt, muss sterben. Fleisch und Blut, was wir sind, können nicht das Reich Gottes ererben. Das muss uns klar sein. Deshalb schauen wir uns doch an, was Jesus Christus, der Heiland der Welt, sein Leben für uns erwirken musste. Wäre er geboren, so wie wir, hätte er keine Chance gehabt, das zu machen. So wird das Wort Fleisch inkarniert. Er ist ein Mensch und wir sprechen hier nur vom Menschen Jesus Christus. Nicht von seiner Gottheit. Die legt er ab. Die tut er zur Seite. Wir können das nicht fassen. Das ist seine Sache. Wir werden das vielleicht eines Tages oder nie erfahren, wie das geht. Auf jeden Fall, wir reden nur von dem, was wir verstehen können, was uns Verstand nachvollziehen kann. Ohne, nicht nur nachvollziehen, ist falsch, wenn ich sage nur nachvollziehen. Es muss auf einer Grundlage geben, die gesetzlich ist. Und so habe ich auch Christus aufgrund des Gesetzes verstanden. Er kommt zur Hälfte von seinem Vater und zur Hälfte von seiner Mutter. Damit ist er von vornherein an seinen Vater gebunden. Er lebt im Vertrauen zu seinem Vater. Er ist körperlich die Hälfte und er ist geistig die Hälfte von seinem Vater und von seiner Mutter. Von seinem Vater erbt er die geistige Natur, das, was Adam hatte, die göttliche Natur, das reine Herz, wenn man so will, und von Maria erbt er die sündige Natur. Er muss beides haben, um die Erlösung zu schaffen. Er muss während seines ganzen Lebens, von der Geburt bis zum Tod am Kreuz, die sündige Natur isolieren. Und er muss immer aus der Natur, die er von seinem Vater hat, bleiben. Er benutzt, er vertraut, er misstraut Gott nie, trotz aller Anfechtung, allen Not. Von der Geburt bis zum Tod am Kreuz bleibt Christus seinem Vater treu. Die Verbindung zum Vater wird nicht einmal durch einen kitzekleinen Gedanken des Misstrauens an Gott getrennt. All diese Struktur Christi ist aufgebaut auf dem Gesetz, das nicht veränderbar ist, der Vererbung. Gott bricht seine Gesetze nie. Er kann es ja nicht, das sind ja seine Gesetze. Er muss ja nichts nachdenken, er muss ja nichts verändern. Das ist in Kürze Christus Sein Leben musste ein völlig heiliges, aber es musste und konnte nur heilig sein, weil es mit dem Vater verbunden. Ich komme auf die Welt von Mutter und Vater, die sind alle, die haben nur die sündige Natur. Ich habe keine Wahl. Ich muss sündigen. Ich kann von Gott nicht nehmen. Ich bin getrennt. Ich komme in der Sklaverei auf die Welt. Ich bin verflucht, weil ich das Gesetz nicht halten kann. Es geht nicht. So, wer tötet, kann das Gesetz töten? Habe ich ein bisschen Gedanken gemacht. Weil Paulus argumentiert ja auch hier in diesem Vers und sagt, wenn es ein Gesetz gibt, das lebendig machen kann, dann ist doch alles gut. So, wenn das Gesetz nicht lebendig machen kann, kann es auch nicht töten. Und es geht ja nicht. Weil das Gesetz ist eine Pipeline. Es ist nur ein Rohr, es ist ein Kabel, wodurch die Kraft Gottes zu uns Menschen kommt. Wenn ich das Rohr breche, habe ich keine Kraft mehr, weil durch das Rohr kommt die Kraft. Aber es ist nicht die Kraft im Rohr, es ist die Kraft Gottes, es ist Gott selbst, der alles erhält durch seine Liebe, durch sein Tun. Deshalb sagt der Heiland, mein Vater arbeitet. Er erhält das Leben. Als Gott ruhte am Sabbattag, hat er nur geruht von dem Werk des Schaffens, aber nicht geruht von dem Werk der Erhalten des Lebens. Und auch das verstehen wir nicht, wenn wir nur oberflächlich und nicht detailgetreu und dem Gesetz entsprechend denken, weil das Gesetz hat keine Kraft. Es lebt durch das Wort Gottes, durch die Kraft Gottes, aber das muss er dauerhaft erhalten. Er muss dauerhaft da sein. Er muss dauerhaft wirken. Und als Gott ruhte am Sabbat, hat er doch nur geruht von diesem Werk der Schaffung dieser Erde, aber nicht geruht von dem, dass er das Ganze, was er geschaffen hat, das ganze Universum erhält. Das muss geschehen, auch am Sabbat und in jedem Tag. Und dann, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch den Sabbat besser. Das Gesetz hat keine Kraft. Obwohl die Bibel sagt, Paulus sagt hier, wir lesen es im 1. Korinther 15, am Ende, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Vers 55, Kapitel 15 und 56. Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Warum ist die Kraft der Sünde das Gesetz? Das Gesetz hat doch keine Kraft. Es ist doch die Kraft Gottes, die durch das Gesetz wirkt. Deshalb schauen wir uns doch das Kreuzgeschehen an. Das Misstrauen, die Ursache und die sündige Natur müssen am Kreuz Sühnung, Vernichtung erfahren. Das geschieht nur bei lebendiger Seele. Durch wen geschieht's? Durchs Gesetz? Es geschieht durch den Zorn Gottes. Es geschieht durch den Fluch, der von ihm ausgeht. Ich hoffe, dass wir den Zorn Gottes verstehen. Je mehr ich den Menschen sehe und die Krankheit, je mehr ich das Verdorbene sehe im Menschen. Aber es ist nicht die Verdorbenheit, die mich so sehr ärgert, wenn ich der Böses tut, der Ehebrecher, der Pädophile, der sich traut, Dinge zu tun, die nicht richtig sind, der mordet die 70 Kinder in Dänemark oder wo auch immer. Das ist ein offensichtliches Böse. Da hat jeder von uns einen Hass drauf. Aber dass wir Hass drauf haben, dass wir den Sünder verurteilen mit der Sünde, die er tut, das sehen wir nicht, dass das falsch ist. Gottes Fluch, Gottes Zorn ist gegen das Misstrauen, gegen die sündige Natur. Aber nun trägt sie unser Heiland. Und er muss am Kreuz, so wie bis dahin, sein völliges Vertrauen in seinen Vater festhalten, auch wenn dieser jetzt in den Stunden Finsternis am Kreuz und kein Mensch weiß, was dort geschah. Aber wir wissen, es ist der Zorn Gottes, die Erde bebte. Wir wissen, dass Gott die das Misstrauen und die Sünde hasst und diese Natur, die mich betrügt mit dem Guten. So lasst uns das klar machen. Gottes Zorn am Kreuz ist verständlich. Ich habe große Sympathie für seinen Zorn, weil sein Zorn richtet sich nicht gegen die Person seines Sohnes, sondern gegen die Ursache der Sünde, welches das Misstrauen ist. Aber Misstrauen kommt durch eine Person, kann nicht von einer Person, wenn man so will, getrennt werden. So deshalb muss Gott in völliger Wucht, in seine ganze Abneigung gegen den Irrtum am Kreuz an seinem Sohn zeigen. Und sein Sohn bleibt trotzdem im Vertrauen auf ihn. Gottes Zorn kann Jesus nicht töten, weil er sündlos ist. Diese Abtötung des Misstrauens und der sündigen Natur, die bei lebendiger Seele geschieht, kann nur in einem sündlosen Wesen passieren. Weil eine kleinste Sünde hätte Christus am Kreuz verpuffen lassen. Der Zorn Gottes hätte es nicht ausgehalten. Der Zorn Gottes gegen die Sünde ist nicht bewertbar. Er ist genauso stark wie die Liebe. Weil es ist Liebe. Es ist Liebe, dass uns Gott gemacht hat, dass wir das Böse hassen. Aber wir haben nicht erkannt, dass es auch böse ist, Gewalt auszuüben, wo die Krankheit herkommt. Wir haben nicht erkannt, dass es sich über andere erheben, andere verurteilen. Wir haben nicht erkannt, dass die List böse ist. Die Juden kamen mit Hinterlist und haben Jesus ausgekundschaftet und ausgefragt und gesagt, vielleicht finden sie ein Wort, wo sie ihn fangen können. Die List sehen wir nicht als Sünde, wir sehen das als Schlauheit. Das erfordert den Zorn Gottes. Und je mehr ich es sehe, erzürne ich auch darüber. Ich mache nur noch den Fehler in meinem Innersten, dass ich mich gegen die Person richte und dann werde ich krank, weil ich kann das Gesetz nicht halten. Gott hasst die Sünde, die sündige Natur, die Ursache. Und er kann sie nur aus einem sündlosen Wesen entfernen. Gott ist es, der in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er die Ursache allen Übels wegnimmt und das ganze Universum von jedem Zweifel, wer er ist, was er liebt und nicht, klar macht. Am Kreuz trifft sich die Liebe und der Zorn, weil es eins ist, wenn ich so will. Die Liebe muss das Gute lieben und das Böse hassen. Und am Kreuz trifft sich beides. Gott offenbart in Christus, dass er in seinem Sohn das Vertrauen aufrichtet für alle Wesen. Und er durch seinen Zorn das Misstrauen für immer entfernt. Wie das geschieht, mögen wir in alle Ewigkeit studieren. Das Geheimnis des Kreuzes, wie es Paulus und die Bibel nennt, hat gewisse Dinge, die ich nicht mit meinem Geist penetrieren kann. Und ich will da auch nicht hineingehen. Ich will nur so viel verstehen, wie viel mein Geist objektiv beurteilen kann durch das, was hier da ist. Das, was ich sehe. Ich sehe die Ursache am Körper und am Geist des Menschen. Christus muss am Kreuz sterben, weil nur durch den Tod der Seele wird der Geist und der Körper neu machbar. Auch hier müssen beide rein sein. Sauber, sündlos. Weil es ja einen Zusammenhang gibt. Die sind nicht trennbar. Hätte er gesündigt, hätte er in seinem Geist eine Veränderung erfahren. Die habe ich nicht erfahren. Christus hat nie gesündigt. Sein Geist war zwar nicht mehr der von Adams. Ja, er hatte nicht mehr die Fähigkeit, aber er war völlig rein und sauber. Aber er war degeneriert. Sein Körper war nicht der Körper Adams. Sein Körper war 400 Jahre lang 4000 Jahre lang degeneriert. Da waren Dinge, die mussten, auch wenn er in seinem Körper völlig fehlerlos war, dennoch verändert, abgetötet werden. Deshalb, nachdem die Ursache, nachdem der Zorn Gottes sich legt, nachdem es hell wird um das Kreuz, oder ja, nachdem die Finsternis verschwindet, nachdem der Sieg über die Ursache vollbracht ist, wird der Sieg über die Folge gemacht oder getan, dass Christus sagt, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Durch den Tod der Seele erfolgt nach 3 Tagen die Auferstehung und es erfolgt ein neuer Mensch, an Geist und Körper völlig erneuert, der 2. Adam. Dieser ist nun mit seinem Vater unzertrennlich für alle Ewigkeit mit Gott verbunden. Es wird nie mehr Sünde geben. Es wird nie mehr Misstrauen gegen Gott geben. Das alles ist für immer vorbei. Gott sei Dank.